Ich möchte uns jetzt den Predigttext lesen, der steht in Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 42. Der hohe Priester aber und seine Freunde aus der Partei der Sadduzäer waren neidisch auf die ständig wachsende Gemeinde Christi und beschlossen deshalb, nicht länger tatenlos zuzusehen. Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistür und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagte er, und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Also gingen die Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit berief der hohe Priester mit seinen Gesinnungsgenossen den Hohen Rat und alle führenden Männer des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen. Aber die waren nicht mehr im Gefängnis. So kehrten die Beauftragten des hohen Priesters zurück und meldeten, die Gefangenen sind fort. Die Türen des Gefängnisses waren sorgfältig verschlossen und die Wachen standen davor. Aber als wir die Türen öffneten, war niemand in der Zelle. Der Befehlshaber der Tempelwache und Hohepriester waren ratlos. Wie sollte das alles noch enden? In diesem Augenblick kam jemand mit der Nachricht herein: Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Sofort zog der Befehlshaber der Tempelwache mit seinen Männern zum Tempel und holte die Apostel. Allerdings wendeten sie keine Gewalt an, weil sie sonst fürchten müssten, vom Volk gesteinigt zu werden. Die Apostel wurden in den Gerichtssaal vor den Hohen Rat gebracht, wo der hohe Priester sie verhörte. Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder von diesem Jesus zu reden, begann er, und doch spricht inzwischen ganz Jerusalem davon. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen und getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihm seine Sünden vergeben werden. Das werden wir immer bezeugen und auch der Heilige Geist, den Gott allen gibt, die ihm gehorchen. Diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie beschlossen, die Apostel töten zu lassen. Da stand Gamaliel auf, ein Pharisäer und hoch angesehener Schriftgelehrter. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausbringen, dann wandte er sich an die Versammelten: Ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche Männer, etwas Besonderes zu sein, wie Theudas zum Beispiel. Etwa 400 Männer konnte er als Anhänger gewinnen. Aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihm. Zur Zeit der Volkszählung unternahmen Judas aus Galiläa einen Aufstand. Viele Leute schlossen sich ihm an, aber auch er kam um, und von seiner Bewegung spricht kein Mensch mehr. Deshalb rate ich euch, lasst diese Männer in Ruhe, wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen? Oder wollt ihr als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das überzeugte alle. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen, noch einmal von Jesus zu reden. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schmerzen zu ertragen. Sie lehrten weiter jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in den Häusern und verkündeten, dass Jesus der Retter ist, der schon lange erwartete Retter.
Danke, Hajo. Dieser Text könnte eine Predigtreihe von drei Predigen sein, aber es ist eine Geschichte und es ist immer eine Schade, so eine Geschichte zu abzuschneiden in drei Stücke. Und deswegen haben wir mehr eine Übersicht jetzt, nicht nur eine geschnittenes Text, aber dann müssen wir für die nächste Nachfolge warten und dann kommt später. Nee, das ist immer am Ende einer Sendung. Es macht mir immer ärgerlich, wenn ich am Ende von Sendung, das Sendung folgt nach in der nächsten Sendung und dann muss ich warten bis der nächste. Jetzt können wir alles streamen und die nächste Sendung direkt sehen, aber wir wollen das alles in eine Geschichte haben. Das ist Leben. Hast du schon mal sowas nachgedacht? Wir haben in der Schweiz gewohnt für fast 3 Jahren und du stehst auf einem Berg. Du kannst denken, du bist schon im Himmel. Du bist so hoch und du kannst runterschauen am Tal darunter, wie schön es alles aussieht. Da ist Schnee am Berg so 11 Monate im Jahr, ne, einen Monat vielleicht über Juli oder August gibt's keinen Schnee, aber es ist immer noch ganz kühl da oben und du stehst da und denkst, das ist Leben. Gibt es sowas in deinem Leben vielleicht? Was würde du dich dazu bringen, so etwas zu sagen? Vielleicht wenn du in ein Haus am Strand am Urlaub sitzt und du öffnest deine Tür und da ist ein tiefer blauer See, Meer, sandstrahlend. Vielleicht ist das ein Ort, wo du sagen kannst, das ist Leben. Oder vielleicht ist es in einer Chalet, oben am Berg, im Winter, Schnee draußen, ein vollgepackter Bibliothek voller Bücher, ein knisterter Feuer. Vielleicht kannst du dahin sitzen und sagen, das ist Leben. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du hast gedacht, das ist Leben und wir suchen für diese Momente. Das ist Leben. Instagram ist vollgepackt mit all diesen Dingen, das ist Leben. Und wir schauen das Instagram-Bild an und das ist schön, da ist da ein einziger Mensch und da ist dieser hohe Berg oder blaue Meer und weiße Häuser in Griechenland oder sowas. Und dann siehst du das Blick, dass normalerweise das so aussieht und da sind hunderte von Leuten da vor dir und es sieht nicht so bildhübsch aus. Du denkst vielleicht normalerweise, das ist Leben da, aber es ist nicht immer so. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Leben ist ganz wichtig in unserem Text heute. Der erste Teil bestimmt über was ist das Leben. Was wir glauben, bestimmt unser Leben. Unser Leben zu Hause, unser Leben bei der Arbeit, unser Leben in die Kirche. Unser Glauben bestimmt alles von unserem Leben. Wir müssen nachdenken. Die Jungen waren in Gefängnis geschmissen. Die sitzen im Gefängnis, im Knast und wundern, was passiert jetzt. Und dann kommt ein Engel und befreit sie. Wir wissen nicht wie. Er hat nicht alles zerstört. Hat er sie einfach so von einem Ort nach einem anderen geblitzt? Wir haben keine Ahnung, aber sie waren frei. Und was sagt der Engel dazu? Renn schnell weg, du bist in Gefahr. Nein, geh zu Tempel und predigt weiter. Und predigt was? Du bist aller Sünde und du gehst in Hölle, wenn du nicht zu mir hörst. Ist das, was er gesagt zu den Menschen? Ist das die Geschichte, die er erzählt hat? Nein. Erzähl weiter von das Leben. Dieses Leben. Christheit ist eine Art von Leben. Wir hören das öfter in die Bibel. Das Leben, dieses Leben. Ich bin das Leben, hat Jesus gesagt. Es ist ja, wir sind befreit von unserer Sünde und wir gehen jetzt nicht in Hölle, wir gehen in den Himmel. Das ist alles Richtig so. Aber es ist mehr. Es ist ein Leben. Geht und erzählt den Menschen von diesem Leben. Was für eine Botschaft. Den ersten Teil von dieser Geschichte mussten wir fragen, außer welchem Gefängnis brauchen wir Befreiung? Sind wir in einem Gefängnis? Ja, wir haben keine Bank ausgeraubt, wir haben keine Kasse, Geld gestohlen, aber wir sind alle oder waren alle einmal in einem Gefängnis. Vielleicht finden wir immer noch in unserem Gefängnis. Was für ein Gefängnis haben wir? Ein selbst geschaffenes Gefängnis vielleicht. Ein Gefängnis von Unversöhnlichkeit. Aber du verstehst nicht, Markus, was ich angetan wurde. Vielleicht ein Gefängnis von Hass. Sie haben mich verletzt. Deswegen hasse ich diese Leute. Ist das ein Gefängnis? Vielleicht ein Gefängnis von Ungerechtigkeit. Das ist nicht fair, was zu mir getan war. Oder Angst. Ich könnte niemals so und so und sowas machen, Heiliger Geist. Bitte sag das nicht zu mir. Ich habe immer Angst, dass ich zu der Heilige Geist sage, bitte schick mich nicht zu einer Dschungel als Missionär, weil das werde ich nicht gut ertragen. Aber er hat einen Sinn von Humor. Und dann muss ich mich fragen, wenn ich sowas sage, vielleicht finde ich mich in Thailand oder sowas. Oder vielleicht ist es ein Gefängnis von Sicherheit. Ich könnte alles riskieren, wenn ich sowas mache. Mein Leben, mein Geld, meine Rente, was ich hinter mich stecke für meine Rente, wenn ich 65 bin oder wenn du in meinem Alter bist, wenn du 80 bin oder sowas. Ich weiß nicht, wenn ich in Rente gehen darf. Der Geist will uns frei machen. Der Herr muss nicht einen Engel zu uns schicken, dass wir befreit sind. Jesus hat schon gekommen und der Heilige Geist ist bei uns. Er wird uns frei machen von diesen Dingen, von unseren Gefängnissen. Der Geist will uns frei machen, um dieses Leben zu leben. Eine neue Art zu leben. Ein neues Leben, ein anderes Leben, ein freies Leben. Vielleicht auch ein überraschendes Leben. Der erste Teil, sie waren befreit von Gefängnis und predigt weiter über dieses Leben. Und der zweite Teil sind die Höhenpriester und die, die in Macht waren, wütend. Die waren wütend. Die waren gläubige Menschen. Die waren nicht Heiden oder sowas. Die waren gläubige Menschen, war wütend, weil dieser Mann predigt etwas, was sie nicht hören wollte. Sie haben nicht daran geglaubt. Die haben eine andere Meinung, um wer der Messias ist. Und sie wissen ganz genau, dass es nicht Jesus ist. Die waren wirklich wütend. Hast du jemals jemanden wütend gemacht in deinem Leben? Das ist eine spannende Frage. Wer will davon antworten? Muss nur Hände zeigen, muss nicht sagen, was es gemacht war. Hast du jemanden wirklich wütend gemacht? Ich habe, ja, ich kann zwei Hände hochhaben, ne? Nur ein paar von uns, viele von uns sind so gelassen, dass keiner ist wütend von uns. Oder vielleicht, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass es auch passiert in unserem Leben. Der Hohe Rat war so wütend, wie man nur in so einer Art sein kann. Die Aposteln waren vor den Rat gebracht und Petrus antwortet mit denselben drei Punkten wie vorher. Er war da schon. Er hat diese Geschichte schon erzählt. Er hat das schon gemacht und jetzt macht er es ein zweites Mal. Und er sagt dasselbe. Wir werden auf Gott hören, der uns auf gerade eine wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit hat. Er hat das gemacht. Wir haben es nicht. Wir werden auf ihn hören und nicht auf euch. Jesus ist der Messias. Jesus lebt, er ist nicht mehr tot. Dieselbe drei Sachen hatten er gesagt. Und dann waren sie alle zufrieden? Nein, die Geschichte sagt, die waren wütend, die wollten diese Männer töten jetzt. Die waren noch mehr wütender. Sie wollen diese Jünger töten. Weil die dachten dann, das war ihre Gedacht, jeder weiß, dass Gott durch die Rabbiner und die Priester vor allem durch die Tempel wirkt. Gott wirkt nicht durch Menschen, schon gar nicht durch Fischer und Frauen, und nichts Gutes kann aus Nazareth kommen. Dieser Jesus kann auf jeden Fall Gott sein, denn Gott kann nicht menschlich sein, und die Toten stehen nicht auf. Alle wissen das. Das ist unsere Glaube, sagen die hohen Priester. Das war die Glauben von diesen Menschen an dieser Zeit. Die Pharisäer hatten die Totenauferstehung, haben das darin geglaubt, aber die Sadduzäer nicht und die hohen Priester nicht. Die Pharisäer haben es geglaubt. Die hatten eine andere Meinung. Sie war wütend, weil diese Männer glauben nicht, was wir glauben. Deswegen waren sie wütend. Und dass die sagen, dass Jesus der Messias war, das war ein Teil von was sie glaubten. Wenn dein Glaubenssystem in Frage gestellt wird, ist es sehr leicht, wütend zu werden. Ich kenne auch viele wütend Christen. Musst nur im Internet schauen und nur in Kommentaren lesen und kannst du viele wütende Christen sehen. Die sagen, das ist alles Heresy, was du da sagst. Du kannst kein echter Christ sein, wenn du sowas glaubst. Nur echte Christen glauben das und das und das. Hast du das schon mal gehört? Ich höre das öfter. Echte Christen? Was sind echte Christen? Wir glauben an verschiedene Dinge. Ich bin Baptist. Ich bin in der Baptistengemeinde aufgewachsen. Ich bin gläubiger Baptist. Ich denke, Leute sollten selbst entscheiden, in den Taufe zu gehen. Aber da gibt's Christen, die sagen, nein, Kinder sollen sich taufen. Ich bin eine andere Meinung, aber ich hasse diese Leute nicht. Wir haben eine andere Meinung. Wir können andere Meinungen haben über bestimmte Glaubenssache. Das ist okay. Das können wir gern machen. Ich werde nicht wütend über sie sein, aber manche Christen kann sehr wütend sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon einige Leute erlebt, die sehr wütend auf mich waren. Kannst das nicht verstehen, ne? Ich habe festgestellt, dass die Menschen, die ich am wütendsten mache, Christen sind. Nicht-Christen scheinen sich nicht an mir zu stören. Ich störe Nicht-Christen nicht. Sie denken bereits, dass ich eine Art von Zombie-Anbeter und Kannibal bin. Weil ich glaube an jemand, der aufgewacht von dem Tod ist und ich esse Fleisch und trinke Blut. Dann bin ich ein Zombie-Anbeter und Kannibal. Die denken, ich bin verrückt. Die Nicht-Christen denken nicht an mir. Die haben keine Ahnung, was ich glaube, und die sind auch mutlos davor. Die wollten mich nicht töten oder sowas. Aber Christen, sie denken bereits fast anderes. Wenn du anfängst, das Leben zu leben, erwarte nicht, dass dir die Leute in die Parade fahren oder allem nicht Christen machen es. Die würden keine Parade feiern, wenn du das Leben anfängst zu leben. Ich habe einen Spruch gelesen und das ist fast ein Spruch für meines Lebens. Wenn ich dich noch nicht wütend gemacht habe, dann warte einfach ab. Ich werde es noch schaffen. Ich habe einige Christen so wütend gemacht, dass ich froh bin, dass ich in Australien aufgewachsen bin und nicht in den USA, weil da gibt's weniger Waffen in Australien. Ich versuche nicht, die Leute wütend zu machen. Das ist nicht meine Hauptrolle. Ich will das nicht machen. Aber ich habe festgestellt, dass es sie wütend macht, wenn man darauf hinweist, was tatsächlich in die Bibel steht und dann widerspricht, was die Leute glauben, was in der Bibel steht. Da ist ein Unterschied zwischen was du glaubst, in der Bibel steht und was tatsächlich in der Bibel steht. Und ich lese meine Bibel täglich und ich will wissen ganz genau, was Gott zu mir sagt. Ich will nicht nur wissen, weil ich habe jemand so einen Spruch gehört, das klingt fast christlich und dann denke ich, dass es richtig aus der Bibel ist. Wenn ich so manche Leute sage, dann zeig mir, wo es das in der Bibel sagt. Wo sagt es in die Bibel? Keine Ahnung, die können es nicht finden, weil es nicht da drin steht. Das ist nur eine Glaube. aber ich predige nur, was aus der Bibel kommt. Ich verspreche euch alle, dass ich werde nichts predigen, das nicht zuerst aus hier kommt. Wenn es nicht hier drin ist, dann predige ich nicht. Ja, meine Geschichte gehört dazu und sowas und Illustrationen und sowas, aber ich habe nicht meine eigene Glaube und ich habe das alles selbst erfunden. Ich habe es vielleicht neu gefunden von mich selber, aber ich habe es nicht erfunden. Es ist traurig zu sagen, dass einige Christen mir den Tod wünschten und einige mich vernichten wollten. Aber man sagt auch, wenn die alle an dir schießen, dann vielleicht machst du was richtig. Ich habe immer nur gesagt, was aus der Bibel kommt. Ich kann nicht kontrollieren, wie sich andere Menschen mir gegenüber verhalten. Ich kann nur kontrollieren, wie ich reagiere dazu. Wenn wir das Leben von Jesus leben werden, wäre es nicht immer leicht haben. Die Aposteln haben nicht weggerannt. Sie wollten die Aposteln töten. Die haben die Menschen wütend gemacht. Und zum Glück war sie nicht getötet. Aber sie haben sie gut erschlagen, wissen wir. Die waren nicht alles Blumen und Sonnenschein. Sie waren immer noch geschlagen von diesen Männern, aber zum Glück nicht getötet. Der dritte Teil kommt einer weisen Ratschlag. Ich habe mein ganzes Berufsleben lang auf klugen Rat verlassen. Mein erster Mentor war der Pastor, bei dem ich aufgewachsen bin, und der zu mir sagte, ich sollte nicht versuchen, jemand anderes zu sein, ich müsste Markus sein. Er hat zu mir gesagt, Markus, ich glaube, Gott hat was für dich vor. Ich kann mich erinnern, ich war ganz jung, ich ging zu dieser Gemeinde, wir hatten angefangen mit so einer Gemeinde von so groß wie wir sind, und das hat gewachsen in eine ganz riesengroße Gemeinde. Aber als ich immer noch jung war, da war so 100, 150 Leute am Gottesdienst am Sonntag. Er stand am Tür und er hat immer deine Hand geschüttelt. Und du weißt ganz genau, wenn er mit dir sprechen will, weil alle anderen, er nimmt deine Hand und führt dich da draußen mit seiner Hand. Also er zieht dich da draußen mit seiner Hand. Aber wenn er was zu dir sagen hatte, dann nimmt er deine Hand und nimmt er seine andere Hand und hältst dich fest und sagst was zu dir. Und ich glaube, ich war 14 Jahre alt, 15 Jahre alt, hat er zu mir gesagt, Markus, der Heilige Geist hat was für dich. Und ich war 14, ich habe gedacht, was hat dieser blöde Mann zu sagen? Ich habe keine Ahnung, was er davon redet. Aber später, so 10 Jahre später, kam er zu mir und sagte, es war 15 Jahre später, glaube ich, kam er zu mir und hat gesagt, Markus, ich glaube, Jesus beruft dich, als Pastor zu sein. Boah, mich als Pastor? Ich mache Leute wütend, wie kann ich ein Pastor sein? Und dann habe ich gesagt, aber mein Bruder ist Pastor, du bist Pastor, ich bin nicht wie mein Bruder, ich bin nicht wie dich, ich bin nicht wie die berühmte Pastoren, wir sehen hier im Internet und im Fernseher. Und er hat gesagt, genau das. Ich sollte nicht versuchen, jemand anderes zu sein, wenn Gott beruft Markus, er will, dass Markus Markus ist. Er will mich nicht ändern zu mir jemand anderes. Ich soll nicht mein Bruder Thomas sein. Ich muss Markus sein, ich kann nichts anderes. Das war mein erster kluger, weiser Ratschlag, war von diesem Mann. Malcolm Wilson heißt er, ist immer noch einer von meinen Mentors. Und kurz bevor ich Australien verließ, erhalte ich einen ausgezeichneten Rat von demselben Pastor, den ich letzte Woche sprach. Der war der Pastor, er hat immer noch seine Gemeinde in einer Basketballhalle. Und für 30 Jahre sind sie jetzt in dieser Basketballhalle. Und ich wollte von ihm lernen. Und er hat mich angerufen, er ist auch immer noch einer von meinen Mentors. Und wir sprechen fast monatlich auch jetzt auf Telefon miteinander. Und er hat zu mir auch einen Rat gegeben. Er ist ein sehr weiser Mann. Und er hat eine Warnung für mich. Er hat ein sehr ähnliches prophetisches Wort von dem Heiligen Geist. Und er hat zu mir gesagt, ich muss das zu dir sagen, bevor du zu den Schweiz gehst. In der Schweiz ist es, die sind nicht eine arme Gemeinde, soll ich sagen. Da sind Menschen da, die sind nicht nur Millionär, die sind Billionär. und sie haben viel Geld. Und er hat gesagt, du sollst dich nicht in einen anderen Mensch wandeln, weil du in dieser Gemeinde bist. Du musst immer noch Markus sein. Und ich sag das nicht, der Heilige Geist hat das mir als Wort zu dir gegeben. Versuche nicht, dich der Kirche in der Schweiz anzupassen. Werde nicht so, wie sie dich haben wollen. Sei Markus, derjenige, den sie berufen hat. Die haben dich berufen als Markus. Die haben nicht gesagt, ja, wir berufen ihn, aber wir wollen, dass er etwas anderes ist. Und vielleicht werde ich umwandeln zu jemand anderes. Die haben Markus berufen, bleib Markus. Und das ist nicht einfach, in einer Gesellschaft deine eigene Identität zu behalten. Du vielleicht gibst deine Identität zu anderen ab. Und das kann schwer sein. Aber das war seine Warnung vor mich. Es war eine kluge Rat. In meiner gesamten Laufbahn als Pastor hat jede Gemeinde, das mich berufen hat, zu Beginn gesagt, dass mich, Markus Schmidt, als Pastor berufen bin. Aber nach einer angemessenen Einwohnungszeit haben sie dann vorgeschlagen, dass ich dieses und jenes mir anderen ändern sollten. Vielleicht, Markus, wenn du einen Anzug trägst und da vorne stehst, dann nehmen wir besser wahr. Vielleicht, wenn du deinen Haarschnitt änderst, dann können wir dich besser verstehen. Vielleicht, wenn du deine Tätowierung versteckst, dann hören wir besser zu. Vielleicht, wenn du dich selbst änderst in einen anderen Mensch, dann vielleicht bist du den richtigen Pastor. Ich nehme konstruktive Ratschläge und Kritik gern an. Ich bin immer daran interessiert zu lernen und mich zu verbessern. Aber ich bin Markus. Ich kann nicht jemand anderes sein. Ich kann nicht der Pastor sein, mit dem du aufgewachsen bist. Er ist oder sie ist ein anderer Pastor oder Pastorin. Ich kann nicht der Pastor oder Pastorin aus deiner Heimatstadt sein. Ich kann nicht wie der berühmte Pastor oder Pastorin am Internet, das du kennst, sein. Ich kann nicht der Pastor sein, den du dir wünschst. Ich kann nur Markus sein. Ich will der beste Markus sein, das ich bin, aber ich kann nur Markus sein. Das sind alle gute Ratschläge. Ich musste mich an den klugen Rat erinnern, denn meine beiden Mentoren haben mir gesagt, sei Markus. Und in unsere Geschichte jetzt kommt Gamaliel. Wer hat schon vorher von Gamaliel gehört? In einem anderen Teil von der Geschichte. Ein paar von uns. Wer kann sagen, warum ist Gamaliel berühmt in der Bibel vielleicht? Was anderes hat er gemacht als diese Geschichte? Waltraud?
Er hat den Saulus unterrichtet.
Genau, er hat Saulus unterrichtet. Er war ein berühmter, klüger Mann in dieser Zeit. Alle wussten, wer Gamaliel war. Er war berühmt und er war gelobt für seine Glauben und seine Wissen. Und er kommt in diese Mitte. Er ist ein Pharisäer und steht vor den Sadduzäern. Die waren zwei verschiedene Gruppen. Die waren nicht alle zusammengeklappt. Die waren zwei verschiedene Gruppen. Und er steht da vorne und gibt einen Rat. Er sagt, wenn diese Gruppe von Menschen gemacht ist, dann kommt es zu nichts. Wir haben schon diese Gruppen gesehen. Die fangen an, die haben ein paar Nachfolge, dann sterben sie und dann hören wir nichts mehr. Aber, und das ist eine große Aber, wenn diese Gruppe von Gott entsteht, dann was machst du? Kämpfst du gegen Gott? Die neue Bewegung wird durch diese weisen Worte von jemand aus der Opposition gerettet. Er war kein Christ, er hat nicht an Jesus geglaubt, aber er hat diese ganze neue Bewegung gerettet mit seinen Worten und seiner weisen Ratschlag. Und sie haben tatsächlich zu ihm gehört, weil sie haben die Menschen nicht getötet. Sie haben sie zum blutig geschlagen. Und dann, was haben die Jungen von Jesus gemacht danach? Haben sie zu Hause gegangen und ihre Wunden geleckt? Die gehen direkt zum Tempel und fangen an, wieder zu predigen. Wir waren geschlagen für Jesus. Ich weiß nicht, ob du jetzt jemand geschlagen für Jesus war, aber ich glaube nicht, ich würde mich sehr jubeln darüber, dass ich für Jesus geschlagen war. Wir denken immer, dass unsere Opposition kommt von draußen, von Nichtchristen, von den Leuten dahin. Aber die haben keine Ahnung, was wir hier machen. Die machen keine Gedanken über uns. Die fahren hier vorbei und denken nicht einmal über die Leute hier in Friedenskirche. Die sind nicht wütend auf uns. Die denken, wir sind alle bekloppt vielleicht, aber die machen keine Gedanken über uns. Alle diese Ärger und Kämpfe kommt von unserer Mitte. Nicht vielleicht diese Gemeinde selbst, aber von anderen Gemeinden auch, von anderen Christen. Wir machen unsere eigene Ärger und machen einander wütend mit unserem Glauben. Na und, das ist nicht nur eine Geschichtefach, das wir hier heute machen. Wir müssen auch wissen, was können wir hier davon lernen für uns heute. Zuerst vielleicht, bleib nicht gefangen in dem, was dich von dieses Leben zurückhält. Dieses Leben, wow, das ist Leben. Wollen wir das nicht in unserem Alltag, dieses Leben zu haben? Wow, das ist Leben. Und was hält uns zurück? Was für Gefängnis haben wir uns selbst reingesteckt und eingesperrt? Vielleicht mussten wir jemand vergeben. Verabschiede dich von dem, was dich zurückhält, und verabschiede dich von dem, der dich zurückhält. Beide sind vielleicht sehr wichtig. Wenn jemand dich verletzt hat, was sagt Jesus, wenn du gehst zu einer Stadt und sie hören nicht zu? Schüttel den Staub von deinen Schüßen und geh weiter. Nicht nimm das Staub mit, steck es in deine Tasche, dass du erinnern kannst, jedes Mal, dass die dich verletzt haben. Schüttel den Staub, es vergib ihnen. Lass das Staub hinter dich und denk nicht mehr daran. Vergebung ist nicht für den Menschen, die dich verletzt haben. Vergebung ist für uns, dass wir weiter nach vorne schauen können. Und Sicherheit kann ein Gefängnis für uns sein. Und du hast nur Sicherheit in Jesus. Suche nicht nach Sicherheit in etwas anderes. Ich kenne viele Leute, die sagen, wenn ich ein schönes Haus habe, dann habe ich Sicherheit. Wenn ich ein schönes Auto habe, dann habe ich Sicherheit. Wenn ich genug Geld in mein Konto habe, dann habe ich Sicherheit. Ich war in einer Gemeinde, wir haben Geld in ein Konto eingesperrt und haben gesagt, wir können das Geld nicht anfassen. Das ist für Aufbau für die Gemeinde gemeint. Ich habe gesagt, haben wir so Pläne für Aufbau vor? Nee, das ist nur für Aufbau gemeint, das sitzt da. Und dann habe ich gesagt, was machen wir alle diese Geld? Das sitzt nur da. Das ist Gottes Geld. Wir müssen das investieren in Gottes Welt, in seine Reich. Nein, wir können es nicht. Weißt du, was passiert hat? Da kam 2008, Crash, und dieses Geld war weg, weil diese Firma war wie pleite. Hat keine Geld mehr, diese investierende Firma. Und zum Glück haben wir von diesem Geld, das war, kann ich genau erinnern, aber ich sag mal, es war 100.000 Dollar und wir hatten so 20.000 zurückbekommen. Wir haben so 80% verloren. Ich kenne nicht die Zahlen, aber wir haben nur eine Kleinigkeit davon zurückbekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir was mit diesem Geld. Was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir einfach was in den Königreich ab. Und wir haben den Gebäude geändert, dass wir besser Kindergottesdienst machen könnten und haben das Geld investiert. Wir haben keine Sicherheit in Geld, wir haben keine Sicherheit in einem Haus, wir haben keine Sicherheit in einem Auto oder in einem Beruf. Wir haben nur Sicherheit in Jesus. Das ist unsere eigene, einzige Sicherheit. Mein Lieblingsvers in der Bibel ist von Matthäus 6, 33 und 34. Das war mein Taufvers, das meine Eltern zu mir gegeben haben. Und ich werde das nochmal für uns lesen, weil es passt hier dazu. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeden Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus will dich aus deinem Gefängnis befreien und ein Leben führen, das wert ist.
das so wert ist, dass es nachgeahmt zu werden wird. Wenn du anfängst, dieses Leben zu leben, das Jesus für dich vorgesehen hat, wirst du vielleicht feststellen, dass andere mit dir unzufrieden sind. Das kann manchmal passieren. Sie werden versuchen, dich so zu formen, dass du in ihr Bild von einem gläubigen Mensch passt. Ja, wir müssen uns ändern und wir müssen unsere Sünden abgeben und müssen aufhören zu sinnen, aber wir müssen nicht genauso wie der Mensch neben uns, der sitzt, aussehen. Wir sind alle verschiedene Menschen, wir haben alle verschiedene Erfahrungen, wir sind verschieden aufgewachsen, wir sind in verschiedene Art und Weise zu Glauben gekommen. Wir können nicht alle gleich sein. Oder vielleicht wollen sie dich davon abhalten, weiterzumachen, weil sie dich kontrollieren wollen. Die Einzige, das du kontrollieren sollst, ist der Heilige Geist. Die Jüngerinnen und Jünger haben sich dem Druck ihrer Umgebung nicht gebeugt, auch wenn sie mächtig waren. Sie blieben dem treu, wozu die berufen waren. Die waren berufen zu diesem Leben. In anderen Teilen sagen, auf diesem Weg. Die waren auch das Weg genannt in einigen Stellen in der Bibel. Nicht das Glauben oder das Art von Glauben. Es ist ein Weg, es ist ein Leben. Es ist eine Art von, wie wir unser Leben machen. Wenn du dem treu bleibst, wozu du berufen bist, gibst du auch den anderen die Erlaubnis und Ermutigung, das Gleiche zu tun. Wenn ich sage, ich bin Markus, ich kann nichts anderes sein, dann kannst du auch du sein. Dann kannst Holm Holm sein und kannst Henry Henry sein und Miriam Miriam sein und du kannst du sein. Du musst nicht wie anderen sein. Du bist ein anderer Mensch. Du bist in eine andere Art und Weise berufen, Christ zu sein. Und das ermutigt andere, wenn du das auslebst. Und dann, vielleicht der Letzte ist, such nach weisem Rat und folge weisem Rat. Weisem Rat ist wichtig. Wir brauchen alle Menschen in unserem Leben, wie diese Mentoren, das ich habe. Und sie kamen nicht plötzlich zu mir. Ich habe sie ausgesucht. Ich habe dir, diese Menschen, Erlaubnis gegeben, mich zu ansprechen und mich ehrlich zu ansprechen auch. Und die sagen auch zu mir manchmal, Markus, du warst falsch in diese Richtung, was du hier gesagt hast oder gemacht hast. Du musst dich für Verzeihung fragen, du hast was falsch gemacht. Und ich muss das auch zuhören von meinen Mentoren. Wir sollen auch so Mentoren in unserem Leben aussuchen. Geistliche erwachsene Menschen, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir zugehen können für Rat. Das ist wichtig in unserem Leben. Wir müssen dieses Leben leben und anderen davon erzählen, denn wenn es dies das Leben ist, wenn das ist das Leben, dann müssen wir anderen davon erzählen. Dass die auch sagen kann, das ist Leben. Ho, das will ich auch. Dieses Leben ist Freiheit. Die Jungen waren befreit. Die hatten immer noch Schmerzen, aber sie waren frei. Und das wollen wir auch. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hier heute berufen hast. Dass wir hier hinsitzen. Du hast das möglich gemacht, dass wir hier sitzen können. Das ist Leben für uns. Helf uns zu wissen, was für Leben wir haben, was du für uns vorhast. Zeig uns unsere Zukunft. Gib uns Träume, dass wir wissen, was du für uns hast, dass wir dahin streben können. Hilf uns, deine Menschen zu sein in unserem Leben. In dem Namen von deinem Sohn Jesus beten wir. Amen.